Das heißt,
Wenn ich
Entschuldigung, sofort, nur kurz eben zusammengefasst, das heißt, nur weil mein Hund, das hattest du so schön gesagt, nur weil die Rute hochgeht, bedeutet das nicht automatisch das, sondern man muss es prinzipiell im Kontext sehen, man sollte die Häufigkeit berücksichtigen dabei, wann das passiert. Und dann sollte ich tatsächlich versuchen, meinen Hund lesen zu lernen und im Zweifelsfall sagen, pass mal auf, liebe Anne, ich habe hier, vielleicht habe ich hier ein Problem, weil ein Problem ist noch lange nicht unbedingt ein Problem für jeden das Gleiche. Das gilt ja beim Menschen auch so. Ich wohne hier, wo Jesus die Latschen verloren hat, 100 Meter weiter. Ja, wenn mein Hund dann mal bellt, dann bellt der. In der Stadt wäre das vielleicht ein Problem. Für mich jetzt hier nicht. Das ist also auch eine Geschichte, das hattest du auch gesagt. Solange es mich in Anführungsstrichen nicht stört, heißt es aber nicht, dass es den Hund nicht stört. Das heißt, ich muss auch eine
genau.
gewisse Empathie für meinen Hund haben und einfach mal versuchen, mich da rein zu
Ja, aber
versetzen.
wir
Das
wollen ja
wäre
alle eine
dann.
Bindung zu, wir wollen ja alle eine Bindung zu unserem Hund und Empathie ist eine der Grundvoraussetzungen, damit Bindung entstehen kann. Und ich würde tatsächlich beobachten und quantifizieren, und zwar Anzahl und Dauer. Ich habe Kunden, die wohnen in Köln, die haben auf dem Weg zum Park schon 14 bis 15 Hundebegegnungen. So. Auf dem Weg zum Park. Da kann man super mal hergehen, wenn die ein Auto haben, wenn die flexibel sind und mal sagen, so, pass auf, wir gucken uns jetzt mal an, du fährst jetzt mal 4 Wochen lang jeden Tag zum Gassi gehen raus. Ökologisches Drama, ist mir klar, aber für den Hund tun wir das jetzt mal 4 Wochen lang, damit wir diese 14 Begegnungen auf dem Weg zum Park weniger haben. Was ändert das am Verhalten? Was ändert sich, wenn er gar nicht mehr so viele Sozialkontakte hat? Was ändert sich, wenn er gute Sozialkontakte hat? Und dann tatsächlich gucken, hat es Auswirkungen. Und dann sind wir aber immer noch nicht bei der Sexualität, sondern wir sind erstmal nur bei den Begegnungen. Aber das sind Faktoren, die wir aufnehmen können und wo wir tatsächlich uns auch die Mühe geben müssen, zu gucken, wie ist es. Und ich habe jetzt zum Beispiel eine Hündin in Betreuung, die lebt in Berlin, mitten in Berlin. Die hat viele Begegnungen, die haben kein Problem mit der Läufigkeit. Ich habe umgekehrt eine. So, da sprechen wir nicht über Kastration. Wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es unter bestimmten Voraussetzungen sein kann, dass wir uns dem Thema widmen müssen. Das sage ich dann dazu, dass es unter bestimmten Voraussetzungen sein kann, dass die Leute einfach auch nicht so mit der Gießkanne ins kalte Wasser, so jetzt haben wir Probleme, wir müssen kastrieren, sondern dass sie sich damit beschäftigen können und dass sie dafür auch die Zeit bekommen und auch die Informationen sammeln können, die sie brauchen. Und dann tatsächlich kann man darüber reden. Und umgekehrt habe ich jetzt eine Hündin, die lebt auf dem Land, die hat nicht so viele Begegnungen, die hat massive Angst vor anderen Hunden und immer in der Läufigkeit büxt irgendwo ein anderer Hund aus und sie wird quasi überfallen. So, und da können wir nämlich dann wieder drüber reden. Was macht das mit der Lebensqualität? Was macht das mit meinen Trainingsfortschritten, wenn mein Hund durch die Läufigkeit immer wieder in brenzlige Situationen kommt? Und das ist ganz wichtig, dass wir da aber dann tatsächlich auch gucken, okay, kannst du das ändern, dass der Hund nicht mehr überfallen wird? Kannst du woanders spazieren gehen? Aber in dem Fall kommt tatsächlich der andere Hund zu denen in den Garten rein.
Sandra, eine ganz klare Frage an dich. Erstens wolltest du gerade noch was dazu sagen, was die Anne gesagt hatte. Und ich würde jetzt gerne, gehen wir mal davon aus, der Hund ist jetzt kastriert, ob Rüde oder Hündin. Da würde ich dann gleich gerne einsteigen. Aber ich weiß, du wolltest gerade noch was sagen. Bevor ich die Frage stelle, bitte sag doch das, was du gerade sagen wolltest.
Ich hatte mir jetzt noch ein paar Notizen gemacht. Da waren viele wichtige Sachen bei, die Anne gesagt hat. Genau, also wenn wir wirklich über Stress sprechen, also über das Wohlergehen unseres individuellen Hundes, dann ist ganz wichtig, genau das, was Anne sagt, auch die Cortisolwerte. Ja, wie gestresst ist unser Hund? Wie oft kommt das vor? Und zwar auf welchem Level? Dann auch, es muss auch aufgeklärt werden, wie lange braucht denn auch der Körper, um zum Beispiel Cortisol abzubauen? Ja, das ist ja nicht mal eben in 2 Stunden gemacht. Des Weiteren, das wird Anne sicher nachher auch nochmal aufgreifen, ein Hund, der hochgestresst ist, kann nicht gut lernen. Also wer dann sagt, ach ja gut, der Hund hat jetzt Probleme mit der Läufigkeit aller Hündinnen im Umkreis, da gehen wir jetzt bei und trainieren den. Also auch da sollte man das natürlich differenziert betrachten. Einen hochgestressten Hund zu trainieren, das kann sich durchaus
als schwierig erweisen. Einfach, ne? Stress und Lernen ist nicht immer kompatibel. Auch da, dann die Biografie des Hundes, auch das finde ich ganz wichtig. Wie ist er schon zu uns gekommen? Ist das ein Tierschutzhund? Ist das ein Hund von einem guten Züchter oder vielleicht hat er auch nicht so eine gute Historie? Was hat er für eine Biografie? Ist der sowieso schon gestresst, ja? Was haben wir denn für Bindungsparameter? Auch das macht ganz viel aus. Auch das sind Dinge, die schaue ich mir an. Und eben wirklich das Augenmerk auf meinen Hund zu richten. In welcher Welt lebt er und was ist das für eine tägliche Belastung für den Hund? Kommt er damit zurecht, wie eben gerade die Beispiele von Anne? Oder sage ich, das sind wirklich auch Grenzen, die da erreicht werden. Da ist eine Kastration durchaus eine Lösung, um die Lebensqualität für die restlichen Jahre meines Hundes dann doch zu erhöhen. Aber individuell natürlich. So, deine Frage.
Meine Frage ist jetzt, gehen wir davon aus, der Hund sei jetzt kastriert, egal ob Hündin oder Rüde. Was passiert denn dann überhaupt im Körper nach dieser Kastration? Weil irgendwas passiert ja auf jeden Fall, weil es fehlt ja was. Womit muss ich rechnen? Wie sieht das dann aus der Sicht des Hundes? Was passiert da bei dem?
Okay, ich versuche das jetzt mal so ohne Schaubild recht, hoffentlich grafisch zu erklären. Also wenn wir, wir würden ja dann erstmal über eine Veränderung des Hormonspiegels sprechen bei verschiedenen Hormonen. Beispielsweise ne, die Klassiker Östrogene, Testosteron, Progesteron, Prolaktin. Also wenn wir von einer Kastration sprechen, führt das ja erst einmal weitestgehend zum Produktionsstopp der Sexualhormone. Also beim Rüden wären das dann eben primär Testosteron, bei der Hündin Östrogene und Progesteron. Und da spielt natürlich auch bereits das Stresshormon Cortisol eine Rolle, was überhaupt aber immer eine Rolle auch spielt. Denn alle Hormone sind immer verknüpft in verschiedenen Wirkmechanismen, in Kreisläufen, die haben immer auch Gegenspieler und die werden auch immer kontrolliert eben durch ja letztendlich die Quantität, das wird dann gemessen und dann wird körpereigen dann auch immer gegengesteuert, hochgesteuert, runtergesteuert. Das ist ganz, ganz wichtig. Also zum Beispiel Cortisol wird allgemein als Gegenspieler der Sexualhormone eben benannt, wobei es schon so ist, dass bei sehr hohem Testosteronspiegel die Cortisolwerte gesenkt werden. Bei niedrigem Testosteronspiegel erhöhen sich die Cortisolwerte, aber die Testosteronwerte schwanken auch, ja, sind auch jahreszeitabhängig. Also wir haben nicht immer durchgängig denselben Wert. Auch das muss man im Kopf behalten, ja. Die sind zudem zumindest bei wildlebenden Hunden auch statusabhängig. Futter spielt auch eine Rolle. Also wir sehen schon, es gibt ganz viele unterschiedliche Faktoren, die zusätzlich noch eine Rolle spielen, ja. Bei einer Kastration wird erst einmal gesagt, dass die stressdämpfende Wirkung von den Sexualhormonen dadurch erstmal wegfällt bzw. reduziert wird. Ja? Der Cortisolspiegel steigt dann meist an, aber wie gerade erwähnt, es gibt da andere Wirkmechanismen, die da auch mit reinspielen. Ja? Und das übergeordnete Organ hier wirklich, das Zentrum sozusagen, das ist das Zwischenhirn, der sogenannte Hypothalamus. Und da wird ganz, ganz viel gesteuert. Ja, da wird wirklich immer verglichen, ah, Moment, wie sind denn jetzt gerade da die Werte? Oh, da müssen wir gegensteuern, das müssen wir ein bisschen hochregulieren, hier ein bisschen runterregulieren. Und dort im Hypothalamus wird auch das sogenannte Gonadotropin-Releasing-Hormon, kurz GnRH, ausgeschüttet. Ja? Und über die Abstände der Hormonfreisetzung und eben die Stärke, wie gerade erwähnt, steuert dann der Hypothalamus den Hormonhaushalt. Und das geht dann über die Hirnanhangdrüse und die produziert eine ganze Reihe von Hormonen, also nicht nur Testosteron, Östrogene werden dort reguliert, sondern eben auch andere Hormone. Beispielsweise auch hier Nebenniere, habe ich vorhin schon erwähnt. Schilddrüse hat die Anne schon erwähnt. Also auch solche Funktionen werden eben dort beeinflusst, hochreguliert, runterreguliert. Und für den weiblichen Zyklus, wenn wir jetzt über die Hündin sprechen, sind hier Hormone von wesentlicher Bedeutung, das follikelstimulierende Hormon, kurz FSH, und eben das Eisprung auslösende Hormon, luteinisierende heißt das, also LH. Und das FSH stimuliert vor allen Dingen eben das Wachstum des Follikels am Eierstock und auch die Ausreifung der Eizellen. Dort werden auch Östrogene gebildet. Die Hirnanhangdrüse, die nimmt das wahr, die bemerkt sozusagen, wenn der Östrogenspiegel hoch ist. Es gibt dann einen Feedback-Mechanismus und dann wird das LH dann ausgeschüttet zur Auslösung des Eisprungs. Also das sind immer Mechanismen, die einen ganzen Kreislauf auch betreffen, ja. Und das FSH, also das follikelstimulierende Hormon, kommt aus den Hypophysen Vorderlappen und fördert dann bei der Hündin eben auch die Produktion der Östrogene im Eierstock, aber auch beim Rüden die Spermienbildung. Ne? Und das LH ist eben ein Botenstoff, das steuert eine ganze Reihe von Sexualfunktionen, wird an der Hypophyse auch gebildet und dort bis zur Freisetzung gespeichert. Es ist dann beteiligt bei der Hündin an der Reifung der Eizellen, Produktion von Östrogen in den Eierstöcken und dem Eisprung und beim Rüden bei der Bildung von Testosteron. Also wir sehen, das ist geschlechtsübergreifend und diese Hormone haben bei Rüden und Hündinnen eine wichtige Rolle. Auch die Hodenfunktion unterliegt der Steuerung vom Hypothalamus und der Hypophyse. Also die sind immer ganz, ganz wichtig als Zentren. Und auch da wird beim Rüden auch über den Hypothalamus dieses GnRH freigesetzt und eben dann weitergeleitet. Dadurch wird dann das LH wieder freigesetzt und eine Steigerung des FSH dann bewirkt. Und so wird das dann über das Blut weitergeschwemmt bis in die Gonaden und dort gibt es die sogenannten Ledigzellen. Da wird dann durch die Anregung, durch das LH, Testosteron freigesetzt. Und das FSH, das geht zu einem anderen Ort, das sind die sogenannten Sertoli-Zellen. Und da werden dann in den ersten Schritten beispielsweise die Spermaentwicklung, das wird dann angeregt und stimuliert. So, aber immer Feedback-Mechanismen. Und das geht dann über bestimmte Schwellenwerte, die ich dann brauche. Und entweder wird es eben dann hochgeregelt, habe ich einen positiven Feedback, oder runtergeregelt, dann habe ich einen negativen Feedback-Mechanismus. Und so ist es eben so, wenn ich beispielsweise einen Anstieg von GnRH habe, dann führt das auch zu einer Erhöhung der Rezeptoren, also dort, wo es andockt. No? Und wenn wir dort viele Rezeptoren haben, dann wird die Information dann ja auch zurückgeleitet an die Hypophyse. Die wird dann desensibilisiert und reduziert dann wieder die Rezeptoren. Ne? Und dadurch werden dann Androgene beispielsweise gebildet, Ledigzellen. Und dort beginnt dann eben die Androgen Substanzbildung statt der Testosteronsynthese. Also da verändert sich auch etwas, ja. Und so haben wir dann wieder neue Spieler, die jedes Mal mit da rein regulieren. Und die Androgene beispielsweise sind wichtig für die Entwicklung und Funktionssteuerung der Geschlechtsorgane und auch die Ausbildung der sekundären Geschlechtsmerkmale. Ne? Also die Ausprägung der Merkmale von einem Rüden oder eben auch der Hündin. Bei den Hunden ist das ja nicht so stark wie bei manch anderen Säugetieren. Aber sie sind natürlich auch an den verschiedenen Verhalten mit beteiligt. Und das haben wir auch genetisch, das haben Studien ja auch nachweisen können, dass zum Beispiel bei verschiedenen Hunden, manchmal auch verschiedenen Rassen, genetisch Veränderungen stattfinden, wo auch etwas raufreguliert oder herunterreguliert geworden ist. Und da muss man eben auch schauen, auch das ist nämlich für mich inzwischen ein Faktor, der eine Rolle spielt, wenn wir über Wohlfahrt beim Hund sprechen. Was ist denn mit Hunden, bei denen genetisch bedingt Krankheiten vorliegen, auch dominant vorliegen, die dadurch in die nächste Generation auch weitergegeben werden? Ist meine das...
Dass ich unterbreche, so ja. Also mit einem Hund, der eine, ich sage jetzt einfach mal laienhaft, eine Krankheit hat, von der klar ist, wenn sich dieser Hund mit einer Hündin oder wenn diese Hündin sich mit einem Rüden verpaart, die da eben eine Krankheit hat, dass das auf jeden Fall Fakt ist, dass die Welpen auch krank sind. Das meinst du damit, richtig? Mhm,
genau. Weil das sind auch Dinge, die, finde ich, sind sehr selten besprochen. Und das geht jetzt nicht nur um physische Krankheiten, das geht auch um psychische Krankheiten. Bestimmte Rassen, auch das, dazu gibt es inzwischen genug Studien, neigen inzwischen aufgrund der vielleicht nicht ganz optimalen Zuchthygiene auch zu psychischen Krankheitsbildern. Und das sind natürlich, gerade wenn wir über Ängste sprechen, über Phobien, über Zwangshandlungen. Das sind schwere Krankheiten, die auch die Lebensqualität der Hunde stark beeinflusst.
Du hast ja jetzt gerade, Entschuldigung, das noch einmal, ja. Sandra, du hast ja jetzt praktisch gerade einmal sowohl den Hormonkreislauf, nenne ich das jetzt einfach mal, bei einem Rüden und bei einer Hündin geschildert. Es gibt jetzt zwei Varianten. Die Variante, die Hündin oder der Rüde sind, ich sage jetzt mal laienhaft, genetisch gesund. Also es würde nichts dagegen sprechen, wenn die sich verpaaren würden. Oder aber die sind eben nicht gesund. Und es wäre beispielsweise klar, wenn diese oder jene Krankheit definitiv dominant weitergegeben würde, die sollten sich natürlich nicht verpaaren. Wenn ich jetzt, egal aus welchem Grund, also bei der gesunden Hündin oder bei dem gesunden Rüden, mich entscheide, diesen Hund kastrieren zu lassen, durchbreche ich ja irgendwie diesen Kreislauf, den die Natur da ja nun mal vorgesehen hat. Womit muss ich denn dann rechnen? Weil du hattest das beschrieben und es ist ja ein sehr, sehr komplizierter Kreislauf und der betrifft ja irgendwie so den ganzen Hund. Ich kann das jetzt gerade nicht anders formulieren. Das ist ja nicht nur ein klitzekleiner Teilbereich. Nee, das ist ja ein wesentlicher Bereich, weil du auch gesagt hast, das Gehirn spielt da eine sehr, sehr große Rolle. Womit muss ich denn dann rechnen, wenn ich da medizinisch eingreife und sage, so, und diesen Teilbereich nehme ich dir jetzt mal weg, liebes Gehirn. Guck mal, wie du jetzt klarkommst, weil es gibt einfach jetzt eine, ich nenne das jetzt mal laienhaft, Leerstelle, die du nicht mehr füllen musst, weil Organ ist nicht mehr da. Such dir einen anderen Weg, mal nur ganz platt gesprochen. Hat das dann irgendwelche Konsequenzen, ernsthafte Konsequenzen?
Also ich glaube, auch da muss man wieder ganz differenziert schauen. In dem Zusammenhang spielt zum Beispiel Alter eine große Rolle.
Du Studien das zeigen, Alter der Kastration.
Ja, wenn der Hund, genau, das Alter des Hundes. Mhm. Also, dass zum Beispiel bei Hunden, die sehr früh kastriert werden, wie es in den Staaten gehandhabt wird oder auch in anderen südlichen Ländern, bei uns eher nicht, dass das natürlich andere Konsequenzen hat als ein Hund, der im Alter von 2, 3, 4, also in jedem Fall nach der Geschlechtsreife kastriert wird. Und das zeigen auch die Studien. Weil wir natürlich auch Dinge wie verschiedene Krebsarten haben, die dadurch gegebenenfalls minimiert, reduziert werden können. Auch das ist ja belegt. Aber da muss man wirklich auch genau schauen, was für eine Rasse ist es. Ist der Hund ansonsten, wie Anna auch bereits sagte, in welchem Zustand ist er auch ansonsten psychisch und physisch? Darauf möchte ich bitte schauen bei jedem Hund. Was für ein Stresslevel hat er? Was sind andere Faktoren, die da eine Rolle spielen? Und was ist denn meine Zielsetzung, die ich eben auch habe mit dieser Kastration? So, geht es mir darum, dass ich verschiedene Krebsarten reduzieren möchte, geht es darum, ich habe mehrere Hunde im Haushalt, ja, und muss wirklich schauen, so, da sind Rüden und Hündinnen, soll da kastriert werden oder was sind meine Alternativen? Ne?
Also das ist immer die Frage, ne? Das ist, wäre auch noch eine Frage, die ich stellen würde. Du hast halt mehrere Hunde im Haushalt und ja, da muss halt der Rüde kastriert werden, weil A, ist es billiger und geht schneller. Die Frage ist nur, rechtfertigt das eine Kastration? Also nur, weil ich getrennt geschlechtliche Hunde habe, dass halt einer kastriert werden muss. Aber gut, das mag jetzt eine Frage sein, wahrscheinlich würde sich dafür ein eigenes Gespräch schon wieder anbieten. Aber das ist natürlich schon etwas, was in die Überlegung mit einfließt, so wie du sagst, Sandra, richtig?
Ja, weil das für mich auch ein ganz tierschutzrelevantes Thema ist. Also wenn ich zweigeschlechtlich wirklich intakte Hunde in einem Haushalt habe, was bedeutet das mittelfristig? Also entweder die werden getrennt, was für mich auch ein ganz hoher Stress für die Hunde ist, wirklich räumlich getrennt. Und das kennen wir ja auch bei Züchtern beispielsweise. Dann kommen die vielleicht auch in Boxen oder unterschiedliche Räume zusammenlassen, kann ich sie ja dann nicht. Oder es passiert wirklich was und dann habe ich Welpen. Und dann ist die Frage, gerade bei ungeplanten Schwangerschaften, ist das im Sinne des Tierschutzes, dass das dann Hunde sind, die, ja, wohin kommen die dann? Ja, kommen die gegebenenfalls auch dann ins Tierheim? Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also da, finde ich, muss auch ganz gut überlegt werden im Vorfeld, wie wird das geregelt? Und genau, was du sagst, wer von den Hunden wird dann auch kastriert? Was macht dann mehr Sinn? Aber das ist schon wichtig, weil ich sehe es immer wieder und ich glaube, Anne kennt diese Situation auch, wo intakte Hunde in einem Haushalt leben. Und das ist problematisch.
Es ist naturgegeben, ne? Es ist naturgegeben, dass so halt die Hündin läufig wird und dass der Rüde dann in der Regel zumindest mal Interesse zeigt, wie stark, wie gesagt, das Interesse ist. Also ich kann nur von meinen Erfahrungen berichten und das lief tatsächlich sehr gut. Ich hatte wahrscheinlich den meisten Stress, dass da nichts passiert. Aber das muss natürlich jeder selber entscheiden und immer mit Rücksichtnahme auf die Hunde, weil wenn ich da, ich stelle mir einfach vor, ich esse zum Beispiel super gerne Vanilleeis und ich sehe da ständig Vanilleeis stehen und darf da nicht dran. Mädels, ihr könnt euch vorstellen, spätestens nach 2 Tagen reißt mir die Hutschnur, ne? Da bin ich dann, da ist der Spaß vorbei, dann will ich dieses blöde Vanilleeis essen. Und das ist jetzt vielleicht ganz lapidar geschildert, aber so könnte ich mir das durchaus bei manchen Hündinnen und auch Rüden vorstellen. Ich habe immer gesagt, mein Schneckchen, die stand da immer mit ihrem Täschchen und hat gewedelt, so, Archie, komm mal. Und der Archie so, den Kopf passt schon. Ich habe Glück gehabt mit dieser Konstellation. Ich habe schlicht und ergreifend Glück gehabt. Und da wurde eben niemand kastriert, es kann aber auch anders sein. Und wenn halt permanent da jemand Stress hat, in dem Fall vielleicht der Rüde, der nicht an die Hündin darf. Und im schlimmsten Fall bin ich dann das Vanilleeis, was der da sich da mal einverleiben möchte. Das wird dann halt auch unangenehm. Kann passieren, muss nicht passieren. Aber auf jeden Fall ist es keine entspannte Situation, richtig? Wie seht ihr das?
Und Anja, ich würde an der Stelle an so ein paar Stellen gerne mal eingrätschen. Du hast jetzt relativ oft den Begriff natürlich, Natur gegeben. Nichts an unserer Hundehaltung ist natürlich.
Genau.
Nur unsere Hunde natürlich halten würden. Natürlich werden die Leute.
Warte mal. Nein, aber du hattest es vorher auch schon mal an einem Punkt. Wenn ich meine Hunde natürlich halten würde, dann hätten die erstmal kein Geschirr und keine Leine an und sie dürften frei explorieren. Und dieses Nicht-Explorieren dürfen unserer Hunde macht eine Leere im Gehirn. Das macht was mit dem Gehirn, das macht sie nämlich dümmer. Ja, das heißt, da können wir uns dann auch schon mal drüber unterhalten, ob wir da nicht schon. Dann müssten wir tatsächlich mal sagen, die klären das unter sich, die suchen sich ihren Fortpflanzungspartner schon mal selber aus. So, ja, dann machen wir dann mal, da kriegen wir dann alle mal Schnappatmung und dein Vanilleeis-Vergleich, der ist schon ganz gut. Aber ich sag dir was, ich setze dich jetzt 5 Tage auf Null-Diät. Und dann stelle ich dir bei Heißhunger das Vanilleeis vor die Nase und du kriegst auch nichts anderes zu essen. Vielleicht kriegst du mal so einen popligen, trockenen, so ein Hühnerherz, so ein getrocknetes von deinem Hund oder so, aber du kriegst nichts Schmackhaftes, aber du hast das Bedürfnis, was extrem groß ist, weil das ist ja nochmal ein Unterschied. Wir lassen ihnen das Bedürfnis, wir machen eine Deprivation des Bedürfnisses, also einen Entzug des Ausleben des Bedürfnisses und dann kommen sie in die Konstellation. Und da lohnt es sich tatsächlich richtig, richtig gut hinzugucken und ganz ehrlich, als Konsument ist es durchaus was, wo ich sage, liebe Hundehalter, wenn ihr euch einen Welpen holt, guckt doch mal und fragt mal den Züchter, wie viel Stress oder wie verhalten die sich, wenn die gegengeschlechtliche Hunde im Haus haben, wenn eine Hündin läufig ist, aber nicht von den vorhandenen Rüden gedeckt werden soll. Weil der Stress der Mutterhündin hat ja auch wieder eine Auswirkung auf unseren Welpen. Genauso wie das Testosteron ja anfängt zu wirken schon im Mutterleib und diesen Effekt können wir nicht wegkastrieren. Ja, Harpe Kerkeling hat das, glaube ich, gesagt auf der Honeyline und Co., wer die noch kennt. Da gab es den Witz mit der Oma, wie die Oma zum Enkel sagt, ich will jetzt keine Enkelkinder mehr haben, ich lasse mich jetzt sterilisieren. So, und genauso versuchen wir teilweise vorzugehen. Wir versuchen zu sterilisieren oder zu kastrieren, um etwas rückgängig zu machen. Das geht nicht. Ich kann immer nur die Zukunft verändern, nicht rückwirkend. Aber tatsächlich kann ich auch den aktuellen Moment für den Hund verändern und ich kann unter bestimmten Umständen die Lebensqualität des Hundes verändern. Und ich kann sie unter bestimmten Umständen tatsächlich verbessern. Und Sandra hat ja eben ganz viel über Hormone gesprochen. Beim Testosteron gibt es zum Beispiel einen Zusammenhang zum Dopamin und das Dopamin hat was mit dem Jagdverhalten zu tun. Das heißt, da kann ich durchaus auch mal genauer hingucken. Dann wird so viel über das Östrogen gesprochen, aber das Progesteron, das brauchen wir für die Entspannung, das brauchen wir, damit der Parasympathikus aktiver wird, damit der Hund auch mal in Tiefschlafphasen kommt. Das heißt, wenn er eine permanente Östrogendominanz hat, dann geht es dem Hund gegebenenfalls auch nicht gut. Und wir wissen, also Frauen unseres Alters wissen, bei Menschen ist das Hormonthema noch nicht fertig erforscht. Also unterm Strich, wir wissen zwar schon ganz viel, aber bis ins letzte Detail wissen wir es nicht.
Sandra, da würde ich jetzt gerne als Biologin, also aus deinem Bereich mal wissen, das hatte jetzt die Anne angesprochen. Wir haben ja schon gesagt, es gibt für jeden Hund unterschiedliche Stressanzeichen, weil für Hund A er das so äußert, heißt es nicht, dass Hund B das genauso äußert. Gibt es eine Möglichkeit, Stress im Blutbild nachzuweisen, dass man vielleicht sagt, ich fahre sozusagen zweigleisig, ich nehme das auf, also ich als verantwortungsvolle Hundehalterin denke, da könnte irgendwas sein. So, und dann, Anne hatte gesagt, man kann ja in der heutigen Zeit wirklich hervorragend auch mit dem Handy einfach mal so Situationen vielleicht filmen, wobei es eben immer wichtig ist, dass sie niemals aus dem Zusammenhang, also aus dem Gesamtzusammenhang gerissen werden. Das wäre die eine Variante, wo ich mich dann an meinen Trainer wende. Besteht aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich fahre doppelgleisig, weil potenzieller Stress zeigt sich im Blutbild. Du darfst auch gerne lachen, wenn das eine komplett blöde Frage ist.
Nein, überhaupt nicht blöde. Ich habe nur gerade, das rattert nur gerade. Kann man, aber da möchte ich eigentlich auch wieder zurückgehen zu dem, was Anne sagt. Was genau weiß ich denn danach? So, ist
das
es der...
Ich hoffe, ich weiß. Also mein Ziel wäre, dass ich im schlimmsten Fall weiß, dass mein Hund tatsächlich Stress hat.
Ja. So. Aber du weißt jetzt gar nicht genau, wo kommt denn der Stress wohl her? Das ist das, was ich meine. Wie vorhin auch gesagt, erstmal bleibt Stress natürlich, also wenn wir über Cortisolwerte beispielsweise reden, wir können Stress auch inzwischen über andere Parameter messen. Zum Beispiel, ja, wir haben jetzt neue Methoden, da brauchen wir gar nicht mehr das Blut. Du kannst ja auch Abstriche machen. Das gibt es sogar inzwischen für uns, dass du allein mit einem so einem Stäbchen ja im Maul, das kannst du einschicken, das geht auch heute alles. Aber da weiß ich dann immer noch nicht, selbst wenn ich weiß, aha, die Stresswerte meines Hundes sind sehr hoch. Kann ich dir aber immer noch nicht sagen, woran liegt es denn? War es die Begegnung mit dem Hund? Sind es meine Lebensumstände? Ist es, weil die Hündin läufig ist? Oder ist es wegen der letzten Stunde beim Training, die wirklich ganz, ganz schrecklich für den Hund war? Also die Zuordnung, die können wir dann trotzdem nicht treffen. Dass wir Stress messen können, Durchaus. Aber auch da würde ich sogar genau auch wieder zurückgehen auf die Stresssymptome. Also was zeigt mir mein Hund? Da würde ich erstmal dort beginnen und dann auch das dokumentieren, bevor ich irgendetwas übers Blut messe oder wirklich mit diesem Stäbchen, auch das können wir noch Cortisolwerte messen und einschicke.
Kreatin, wir können auch noch den Urin abgeben.
So, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, aber erstmal ist das dann der Stand in dem Moment. Und das sagt mir nichts über die Auslöser.
Das heißt, ich kann... No? Ich
weißt du, was ich meine? Also die Frage war super. Momentaufnahme
sozusagen.
Ganz
eine
genau.
Momentaufnahme. Und wenn dummerweise vorher, keine Ahnung, der, ich sag jetzt mal platt, der Erzfeind um die Ecke kam,
genau,
und mein Rüde sich aufgeregt hat und ich dann das Blut oder Pipi oder mit diesem Speichel das mache und dann das Ergebnis kommt, jo, Stress, dann bedeutet das lediglich in dem Moment, als der vielleicht seinen Erzfeind um die Ecke hat kommen sehen und sich tierisch aufgeregt hat, dass der Stress vielleicht darauf herrührt. Das bedeutet aber nicht unbedingt im Umkehrschluss, dass das, was da gemessen wird, auch den Stress anzeigt, den er vielleicht hatte, weil er vorher, wie Anne so schön sagte, an unterschiedlichen Pipi-Stellen
genau
mal gerochen hat.
Also deswegen grundsätzlich hast du vollkommen recht, du kannst es messen, das ist kein Thema, aber du musst dann wirklich schauen, dass du es noch zuordnen kannst. Genau. Und es ist wirklich eine Momentaufnahme. Ne?
Und Anne, du wolltest auch noch was sagen?
Genau, wir können auch, wenn der Hund länger Stress hat, können wir tatsächlich das ja auch feststellen. Muskulatur wird abgebaut zum Beispiel, die Immunschwächen beginnen, ja, also Allergien zum Beispiel, wäre für mich immer ein Grund, nach, ja, Stress zu gucken, Hautempfindlichkeiten. Viele Hunde, die das Etikett Schilddrüsenunterfunktion bekommen haben, haben zwar niedrigen T4-Wert, haben niedrigen T4-Wert, aber der TSH ist noch gar nicht so aus den Fugen zum Beispiel. Dann wissen wir zum Beispiel auch heute, dass es die Schilddrüse kann unter Stress in die Knie gehen. Und das sind alles Sachen, wo ich sagen würde, immer, immer als erstes Lebens- und Trainingsbedingungen anpassen und vielleicht auch mal tatsächlich hinterfragen, wenn, selbst wenn ich das Gefühl habe, ja, es ist Konkurrenz oder es ist sexueller Frust, was in meinem Leben mache ich, was für meinen Hund diesen Faktor begünstigt und für mich ein Hobby ist. Also gehe ich zum Beispiel einmal die Woche zum Hundesport oder gehe ich in eine Beschäftigungshundestunde oder in eine Gruppenstunde mit gegengeschlechtlichen jungen Hunden. Das ist so ein Klassiker, wo ich so richtig schön, oder Welpenspielgruppen, wo ich so richtig schön Konkurrenz schüren kann. Ja, was mache ich da? Gehe ich vielleicht dreimal die Woche oder zweimal die Woche mit der Nachbarin Gassi, weil ich mich so gerne mit der unterhalte, aber die Hunde untereinander kommen überhaupt nicht gut miteinander aus. Also tatsächlich gucken, wie kann ich jetzt mal mit meinem Hund zusammen 4 Wochen lang Seelenurlaub machen? Ja, von mir aus nennt es Detox, Stress-Detox. Gibt dem Ganzen einen Kurnamen, klebt ein Etikett drauf, lässt sich bestimmt super verkaufen, aber eigentlich kann das jede von uns selber. Also tatsächlich mal 4 Wochen konsequent Lebens- und Trainingsbedingungen anpassen, dokumentieren, was passiert, dokumentieren, ob der Stresslevel dadurch sinkt. Und dann haben wir doch auch tatsächlich, also im Sinne von Hund kann wieder mehr explorieren, Hund kommt schneller und besser zur Ruhe, nachdem wir spazieren waren. Hund kommt also nach Hause, braucht 2 bis 5 Minuten, geht nochmal was trinken, guckt, ob der Napf sich zufällig aufgefüllt hat, legt sich auf sein Körbchen, putzt sich so ungefähr für 2, 3 Minuten und pennt dann darüber ein. Super, Hund kommt nach Hause, muss erstmal Dampf ablassen, dann weißt du, der Spaziergang war überfordernd. Hund kommt nach Hause, ist rastlos, kaut oder schleckt ewig lang an Dingen herum, wird dabei vielleicht auch noch rhythmisch, dann weißt du, der Hund ist eben gestresst nach Hause gekommen. Also es sind alles Beispiele. Es gibt auch noch 100.000 andere, aber es sind so die Klassiker. Dann tatsächlich mal eine Liste aufschreiben, mit wie vielen Dingen hat mein Hund im Alltag Probleme und wie oft treffe ich die. Also der hat Gewitterangst und es gewittert vielleicht 30 Mal im Jahr in unserer Region, kann man alles nachgucken. Dann hat er noch Angst, wenn die Müllabfuhr abgeholt wird und es rappelt und knallt. Er hat noch Angst vor dem Boxer von nebenan. Ah, und wenn ich ganz ehrlich bin, wenn die Putzfrau den Staubsauger in der Hand hat, dann geht er auch flüchten. Ja, dann kann ich darüber eine Liste schreiben und kann mal tatsächlich gucken, Priorität A, B, C, D, E, F, G. Was davon kann ich vielleicht gut und einfach wegtrainieren? Was kann ich vielleicht tatsächlich über Management? Und Management bedeutet eben nicht, ich renne in die Situation rein und reagiere, sondern Management ist, auch wenn ihr zum Beispiel zum Verhaltenstierarzt geht, das Erste, was der euch idealerweise anregt, ist Gesundheit checken. Und Management, das heißt, die Situation gar nicht auf kommen lassen. Ja? Management zum Beispiel von Aggressionsverhalten ist nicht ein Maulkorb. Ein Maulkorb ist Management, damit der Hund nicht zubeißen kann. Das Aggressionsverhalten kann trotzdem ablaufen. Also da tatsächlich hinterfragen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich jetzt mal für 4, 6 Wochen radikal mein Leben so anpasse, dass es für den Hund eine entstressende Wirkung hat. Wie kann ich in diesen 4 bis 6 Wochen mir Gedanken darüber machen, wie ich danach auf dieses Fundament mit Entspannungstraining, mit Alternativverhalten für Problemsituationen trainieren kann, gleichzeitig den Hund gut beobachten, gesundheitlich durchchecken lassen. Meistens ist das dann allerdings schon wieder Stress. Also auch da kann ich meinem Hund durch ein gutes Medical Training vielleicht häufigen Stress beim Tierarzt nehmen oder auch mit meinem Tierarzt gewisse Sachen checken lassen, wie Urin abgeben, ohne dass der Hund überhaupt hin muss. Ja, ich muss auch, um eine Wurmkur zu holen, kann ich Kot einreichen, muss nicht den Hund vorstellen. Der Tierarzt darf sie uns nicht geben, ohne eine Untersuchung gemacht zu haben, aber es reicht, wenn man den Kot abgibt. All solche Sachen. Und da tatsächlich dann mal für 4, 6 Wochen radikal ändern, gleichzeitig Tagebuch gucken und überlegen, in welchem Hormonstatus sollte der Hund gerade bei der Hündin gerade sein, wann ist die letzte Läufigkeit? Ganz ehrlich, viele wissen es nicht mal.
Genau.
Viele wissen nicht mal, dass 60 Tage nach der Läufigkeit nochmal eine kritische Phase beginnt, weil eben 63 Tage danach die Niederkunft wäre. Wird dann zum Beispiel Ressourcenverteidigung mehr gegenüber anderen im Haushalt? Dann
das
weiß
ist
ich,
aber
da ist
dann leider für
was.
Viele Hündinnenhalter 2 Monate her und die Schlussfolgerung, dass sie eben jetzt genau jetzt werfen würde und dass sie eben genau aus diesem Grund vielleicht ein anderes, aber dennoch normales Verhalten, sorry, ich finde dieses Verhalten normal,
wenn eine,
ja, das wäre für mich jetzt um Gottes Willen kein Kastrationsgrund, das haben die nicht mehr auf dem Schirm. Weil das
kommt drauf an, wie extrem es ist. Also wenn, ne, das wirklich auch da, es kommt drauf an, wie extrem es ist. Wenn du einen Hund hast, der nach 60 Tagen ein bisschen quatschiger wird und der sich ein Nest baut und der es auch nicht mehr mag, wenn die Katze durch das Nest durchläuft, dann ist das für mich normal. Wenn ich einen Hund habe, der sich dann gar nicht mehr vor die Tür traut, wenn ich einen Hund habe, der sobald sich was im Raum bewegt, anfängt Aggressionsverhalten zu zeigen, der vielleicht sogar Aggressionsverhalten gegen sich selber zeigt, dann ist es ganz spätestens der Zeitpunkt, wo ich nicht nur über eine Kastration nachdenke, sondern tatsächlich gerade bei dem Aggressionsverhalten gegenüber sich selber auch über medizinische Komponenten. Ja. Und das ist das Wichtige. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass unsere Hunde ein Puzzle aus 150.000 verschiedenen Faktoren sind und eben nicht ein ferngesteuertes Auto, wo ich sage, schnipp, schnapp und das ist wie Batterie raus. So,
ja.
Aber das gehört alles erstmal gecheckt. 4 bis 6 Wochen Radikalkur und wer dazu nicht bereit ist, und die Hunde, ganz ehrlich, wenn du in die Hundeschule gehst, wenn du einen Hundetrainer an deiner Seite hast, wenn du dich hier informierst, dann hast du die Möglichkeiten, dich tatsächlich auch ausgiebig zu informieren. Und die Leute, die das nicht tun, die erreichen wir eh nicht.
Ich wollte gerade sagen, die schauen sich das Video gar nicht an. Und das wäre jetzt noch eine Frage, also auch an die Sandra. Die Anne hatte das so schön genannt, wir nehmen uns jetzt einfach mal 4 bis 6 Wochen eine, in Anführungsstrichen, Auszeit von diesem Stress und zwar bewusst. Das heißt, natürlich ist das für den Hundehalter mit Anstrengungen verbunden. Aber Himmel, Herrgott, wenn ich mich nicht anstrengen will, dann hole ich mir ein Steiftier. Punkt, das ist meine Meinung. Hunde sind toll, aber Hunde sind anstrengend. Punkt, das ist eben nicht was, was nebenbei läuft. Also, und das ist auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer hier, die das sich anschauen, mit Sicherheit selbstverständlich. Gibt es denn, also es gibt ja andersrum gefragt, es gibt ja diesen, ich nenne das jetzt mal laienhaft, Kastrationschip, schwieriges Wort. Den gibt es, glaube ich, der wirkt 6 Monate und es gibt einen, der wirkt, glaube ich, 12 Monate. Ich glaube, den gibt es leider nicht für Hündinnen, zumindest.
Doch, doch.
Ja, gut.
Also bei uns nicht, aber ja, oh. Grundsätzlich ja.
Ja, das wäre natürlich sinnig, wenn es auch bei uns das gäbe. Wie siehst du das als erstes jetzt aus der biologischen Sicht, das zu, vielleicht zu probieren? Oder sagst du, nee, bitte nicht probieren? Und dann, Anne, wie siehst du das, wenn man das unterstützend zum Training vielleicht probiert? Da hätte ich gerne mal eure Meinung für. Sandra, würdest du bitte anfangen?
Ja, genau, also diese Kastrationschips, die gibt es für 6 Monate und 12 Monate. Wobei man, und das ist auch ganz wichtig, nachdem der Chip eingesetzt wurde, durchaus 6, 8, auch 10 Wochen warten muss, bis die Wirkung eintritt, mit Erstverschlimmerung ganz oft. Das muss man wissen, das muss man im Kopf behalten, ja.
Auch bei einem, der nur 6 Monate wirkt, kann es
Ja,
sein, dass
und das ist genau der Punkt. Du zahlst für 6 Monate, aber an für sich wirkt der Chip vielleicht für 4. Also am Anfang ist die Wirksamkeit noch nicht da. Deswegen muss man sehr achtsam sein, nichtsdestotrotz. Ja, also es ist ja bei der Kastration nicht anders. Die Frage ist dann natürlich, weil wir haben ja schon dann auch genau diese Hormonschwankung. Wir haben keine Langzeitstudien, was da mittel- oder langfristig passiert, wie die Auswirkungen sind. Aber was wir ganz klar wissen, ist natürlich, durch diesen Chip senken wir erstmal die Hormone. Es ist dann ja vergleichbar mit einer Kastration. Also was dort in der Regel eingesetzt wird, sind Gestagene. Und dann geht es aber auch ganz schnell wieder hoch. Ja, also die Frage, schaffen wir gerade bei einem 6 Monate-Chip, ist es da möglich, diesen Vergleich zu haben, weil es eine relativ kurze Phase ist, wo dieser Hund in einem Zustand vergleichbar einer Kastration ist. Ne? Die ersten 8 Wochen ist das nicht. Dann haben wir vielleicht so eine Phase und dann erhöht sich der Hormonzustand ja auch wieder. Also die letzten Wochen haben wir es auch wieder nicht. Muss man schauen, muss man auch drüber nachdenken, ja, ob man das möchte. Grundsätzlich in anderen Ländern werden diese Chips bei Rüden und bei Hündinnen eingesetzt, bei uns
Also ein
nicht.
und der gleiche Chip.
Ja, das ist dieser Deslorin, das ist das Produkt, das hier am meisten auf dem Markt ist, der Chip, der bei uns genutzt wird. In anderen Ländern, ja, ich weiß nicht, warum es bei uns nicht so ist, das habe ich auch nicht recherchiert, aber hinter den Chips ist eben eine reversible, also eine umkehrbare Unfruchtbarkeit. Und es soll dann auch wieder umkehrbar sein, also Libido, ne, Östrus und so weiter. Die ganzen spezifischen Wirkungen von Testosteron, Östrogen, die eben unterdrückt wurden, die sollen dann auch wieder zurückkommen. Auch da wissen wir nicht, ob das wirklich wieder zum Status quo kommt. Also ich warte da immer noch gerne Studien ab. Das ist so ein bisschen die Frage. Aber klar, kann es ein Mittel der Wahl sein, um das mal auszuprobieren? Da bin ich mal ganz gespannt auf Annas Meinung.